Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, Trinitatis, Dreieinigkeit. Das ist ein wichtiges christliches Fest heute. Man kann das daran merken, dass ab jetzt alle Sonntage, die über die nächsten Monate folgen, nach diesem Tag gezählt werden. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, möglicherweise über 20, je nachdem, wie früh oder spät Ostern liegt, geht das über die 20 hinaus, bis zum Ende des Kirchenjahres. Daran kann man schon sehen, irgendwie hat dieses Fest eine Bedeutung. Trinität, Dreieinigkeit. Also man kann sich das ja so vorstellen, wie in manchen Orten, da wird das Jahr eingeteilt mit vor dem Schützenfest und nach dem Schützenfest oder vor der Kirmes oder nach der Kirmes. Ich weiß nicht, wie viele Sonntage man in Halfa vor und nach der Kirmes zählt, aber daran kann man merken, wie wichtig ein Ereignis ist. Aber wie ist das mit der Trinität, Dreieinigkeit? Stellen Sie sich vor, in Ihrem Bekanntenkreis bittet Sie jemand und sagt, erklär mir das mal. Wie ist das? Glaubst du jetzt an einen Gott? Oder glaubst du an drei Götter? Und wie hängt das eigentlich zusammen? Man kann dann eigentlich erzählen. Erzählen, was man aus der Bibel weiß. Dass Gott sich in dreifacher Weise, in dreifacher Gestalt gezeigt hat. Da ist zunächst Gott der Schöpfer, der dann auch der Vater genannt wird. Der Schöpfer und die Bibel bekennt ihn als den, der die ganze Welt in seiner Hand hat, nicht nur am Anfang hatte, sondern ganz aktuell auch der Herr der Geschichte ist. Der Gott der Schöpfer, der Herr der Geschichte. Und von diesem Gott erzählt dann das Alte Testament so vieles, dass sich dieser Gott aus allen Völkern ein besonderes Volk auswählt, das Volk Israel. Weder weil dieses Volk so toll wäre, noch so stark, sondern er erwählt sie aus, um mit ihnen in dieser Welt etwas zu bewirken. Sie sollen Zeugen sein für ihn und sein Handeln, seine Herrlichkeit. Und immer wieder in der Geschichte dieses Volkes meldet sich Gott zu Wort. Durch Propheten, durch Boten Gottes, mit denen er spricht. Wir reden von Gott, dem Vater, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und Herrn der Geschichte. Und dann erzählt die Bibel weiter und erzählt die Geschichte von dem Menschen Jesus von Nazareth. Und dann sagt die Bibel, aber in diesem Menschen Jesus von Nazareth ist Gott Mensch geworden. Gott ist hineingekommen in unser Menschsein, in diesem Jesus von Nazareth, der Christus, der Messias, der Retter Gottes ist. Mensch gewordener Gott. Und das bedeutet, an Jesus kann man sehen, wer Gott ist und wie Gott ist. Aber dieser Jesus hat ja zum Vater im Himmel gebetet, hat mit ihm geredet. Und andererseits hat er gesagt, der Vater und ich, wir sind ganz eins. Und dann ist Jesus gestorben, dann hat der Vater ihn auferweckt. Vater und Sohn. Und dann haben wir es letzte Woche gefeiert, Pfingstfest. Nachdem dieser Sohn zum Vater in die unsichtbare Welt, in den Himmel zurückgekehrt ist, hat er seinen Geist gesandt, den Heiligen Geist, Den Geist, der schon damals und bis heute immer wieder Menschen dann ergriffen hat, verändert hat und der auch uns heute geschenkt wird. Und so kann man erzählen von Gott, der sich in dreifacher Weise offenbart hat. Trotzdem glauben wir nicht an mehrere Götter, sondern an den einen Gott. Aber dieser eine Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, der eine wahre Gott. Gar nicht so einfach zu verstehen, oder? Was wir da glauben. Und doch haben wir den Eindruck als Christen, dass wir nicht anders von diesem Gott reden können, als in dieser Weise. Der Begriff Dreieinigkeit kommt ja in der Bibel so nicht vor. Den haben Theologen gebildet, um das zu beschreiben, was ich eben auch versucht habe zu beschreiben. Ich nehme nochmal eine etwas andere Beschreibung. Da ist für mich auch im Studium einiges deutlich geworden, als ich mal las, dass jemand sagte, man kann auch sozusagen von den drei Orten reden, an denen Gott ist. Auch das hat mit Trinität zu tun. Da gibt es erstens den Gott, der vor der Welt und über der Welt ist. Gott, der Vater, der Schöpfer. Und dann gibt es Gott, der in die Welt kommt, mitten hinein in unser Menschsein, der Sohn. Und es gibt Gott, der in uns wohnen will und wohnt und wirkt, der Heilige Geist. Gott, drei Erscheinungsweisen, drei Seinsweisen, drei Offenbarungen. Gott, der Gott an drei verschiedenen Orten. Ich glaube, es ist gut, darüber auch nachzudenken und sprachfähig zu werden. Erklären Sie mal einem Moslem, dass wir Christen nicht an drei Götter glauben. Der wird nämlich sagen, es gibt nur einen Gott. Und wie ist das mit euch Christen und einem Juden ähnlich? Nachdenken ist gut, darüber sprachfähig werden und etwas aussagen und bekennen können, ist gut. Und doch merken wir, da kommen wir auch schnell an die Grenzen unseres Verstehens. Wir können über Gott viel Wahres und Richtiges und Gutes verstehen und trotzdem merken wir, es bleibt da auch ein Geheimnis. Es bleibt etwas, was wir nicht bis zu Ende ganz denken können. Das geht über mein Verstehen hinaus. Und wenn es um Gott geht, dann kann das doch gar nicht anders sein. Ich bin nicht Gott, ich bin ein Mensch, ein Geschöpf. Und darum werde ich diesen Gott nie in den Griff bekommen, auch nicht mit meinem Denken und meiner Logik. Und was machen wir, wenn wir mit unserem Denken nicht mehr weiterkommen? Dann können wir eigentlich nur staunen. Und genau darum geht es eigentlich auch, dass je tiefer und mehr wir von Gott verstehen, wir immer tiefer anfangen, über Gott zu staunen. Gott, ich bin viel zu klein, um dich ganz zu verstehen. Ich kann nur staunen über deine Größe, sie bewundern und dich anbeten. Das ist das nämlich Anbetung, wovon wir immer mal wieder reden. Das bedeutet doch, ich stelle mir Gott vor Augen, seine Art, wie er ist, seine Größe. Ich schaue es an und komme ins Staunen und vielleicht sogar ins Schwärmen. Und dann spreche ich es staunend aus, Gott, du bist unbegreiflich groß. Und je mehr ich von dir verstehe, du wirst nicht kleiner, sondern immer größer. Ich komme immer mehr ins Staunen. Je mehr ich von deinem Tun verstehe, umso mehr muss ich darüber staunen, dass du mich in deinen Plan einbaust, dass du mich in dieser Welt zum Guten, zum Segen, zum Heil für andere Menschen gebrauchen willst, dass du mich, du großer und allmächtiger Gott, mich, fehlerhaften kleinen Menschen, in deine Wirkung einbeziehen willst in dieser Welt. Ja, da kann man doch nicht anders als singen, so groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr. Wer gestern da war beim Ordinationsgottesdienst von Matthäa Dyka, da haben wir dieses Lied mal wieder gesungen. Und der Predigttext, den wir eben schon einmal gehört haben, der für heute so vorgeschlagen ist, ist genau Ausdruck für dieses Staunen. Paulus geht es genauso. Und Paulus war sicher einer der größten Denker der Christenheit, der sehr den Glauben, das Evangelium gedanklich durchdrungen hat. Und was ihn so zum Staunen führt, das möchte ich jetzt dann entfalten. Aber es geht ihm so, dass er eigentlich am Ende eines langen Gedankengangs fast wie automatisch in diesem Lobpreis endet. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken Gottes des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es uns zurückgeben müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht, in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Paulus kann an der Stelle auch eigentlich nur staunen. Und ich möchte versuchen, dieses Staunen nochmal etwas zu begründen. Woher kommt er so ins Staunen? Was steckt dahinter? Drei Gedanken. Der erste Gedanke, was ihn zum Staunen bringt, ist das Geheimnis der Person Gottes. Das, worüber ich eben schon angefangen habe zu sprechen. Jetzt drehen wir es mal um, nicht andere fragen uns, kannst du mir das mal erklären, sondern stellen Sie sich vor, wir gehen raus oder vielleicht sprechen Sie mit einem Bekannten, einer Bekannten und würden fragen, können Sie, kannst du mir erklären, wer Gott ist? Vielleicht freitags beim Wochenmarkt, mal in die Stadt gehen. Vielleicht wäre das mal ein Projekt für Konfis, sie loszuschicken, beim Wochenmarkt die Leute zu fragen, können Sie mir sagen, wer Gott ist? Und ich stelle mir jetzt so vor, was dann passieren würde wahrscheinlich. Viele würden den Kopf schütteln und sagen, nee, kann ich nicht. Mit den Schultern zucken. Vielleicht würden manche sagen, Gott, das ist ein höheres Wesen. So ein gängiger Ausdruck, Gott als ein höheres Wesen zu bezeichnen. Aber was ist das, ein höheres Wesen? Ist das sowas wie ein Alien? Oder wie ein Superheld? Oder eine Katze auf dem Dach? Dann trifft man vielleicht noch jemand, der hat philosophisch oder sogar theologische Bildung und sagt, Gott, das ist das, was mich unbedingt angeht. So eine theologische Gottesdefinition. Geht mich ein Knöllchen nicht auch unbedingt an? Aber wie ist das mit Gott? Und ich vermute, dass eine ganze Reihe von Leuten anfangen werden, darüber zu reden, was denn Gott eigentlich tun müsste, was er alles nicht gemacht hat und was er alles falsch gemacht hat. Weil das auch so eine typische menschliche Erscheinung ist, dass man, ob man an Gott glaubt oder nicht, aber doch irgendwie Vorstellungen hat, Gott ist eigentlich dazu da, dass es in dieser Welt funktioniert und dass es mir gut geht. Und wenn das nicht so ist, dann ist das komisch. Also fast jeder hat irgendwie ein Bild von Gott im Kopf, und hält sich dann auch noch für berechtigt, ein Urteil über Gott zu fällen. Aber wie viele Menschen fragen danach, wer ist dieser Gott eigentlich? Und wenn er der ist, was bedeutet das für mich? Aber ist das Gott? Ist Gott das, was wir über ihn denken? Muss er so handeln, wie wir es von ihm erwarten? Das wäre der Gott, der meines Erachtens von vielen Kritikern sehr zu Recht abgelehnt wird. Ein Gott, der das Produkt unserer menschlichen Wünsche und Projektionen ist, Hirngespinste. Nein, so rum geht's nicht. Nicht wir haben Vorstellungen, wer Gott ist und wie Gott ist, und Gott muss dann so sein und das gefälligst tun, was wir denken. Ich versuche es nochmal mit einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zufällig die Information, Sie haben einen Onkel in Amerika, den sprichwörtlichen. Aber niemand in Ihrer Familie kennt ihn, Sie selber auch nicht. Die erste Information ist, es gibt ihn. Dann kann man natürlich anfangen und sagen, oh, das ist ja spannend. Ich wünsche mir, dass der besonders reich ist. Ich wünsche mir, dass der keine eigenen Nachkommen hat. Aber was sagt das über den Onkel aus? Das sagt nur etwas über mich und meine Wünsche aus. Wenn ich wissen will, wie er wirklich ist und ob er mir wirklich vielleicht irgendwann etwas vererbt, dann muss ich irgendwie seine Adresse rausfinden. Mindestens eine E-Mail-Adresse, damit ich Kontakt zu ihm aufnehmen kann, damit er mir sagen kann, wer er eigentlich ist. Und ich glaube, dass das sehr zutreffend auch für Gott und unser Wissen über Gott ist. Wir können nicht durch unser Nachdenken, unsere Fantasien oder Wünsche etwas wirklich Zutreffendes darüber sagen, wer Gott ist. Sondern wir wüssten über Gott gar nichts, wenn nicht Gott sich mitgeteilt hätte, wenn nicht Gott sich uns vorgestellt hätte. Und unsere Aufgabe ist es, das, was Gott uns von sich mitteilt, dem nachzudenken, das zu versuchen, zu verstehen und nicht uns unsere eigenen Ideen über ihn zu machen. Dass Gott sich mitgeteilt hat, sagt die Bibel an vielen Stellen. Gott hat mit Abraham geredet. Gott hat sich dem Mose vorgestellt, sogar mit Namen. Und er hat durch viele Propheten geredet. Im Hebräerbrief wird das sozusagen im Blick aufs Alte Testament mal so zusammengefasst. Viele Male und auf unterschiedlichste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Gott hat sich mitgeteilt und etwas darüber gesagt, wer er ist. Aber er hat es nicht dabei gelassen, nur etwas über ihn zu wissen, sondern, und das sind schon steile Dinge, die wir als Christen glauben, dann sagen, glauben wir, dass er in Jesus von Nazareth, dem Menschen, dass da Gott wirklich Mensch geworden ist. Und dass wir, weil Jesus gekommen ist, erst wirklich wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Gott ist, wie wir es an Jesus sehen. Wie er sich in Jesus gezeigt hat. So ist Gott. Also wir können sogar wissen, sagt die Bibel, wie Gott ist und wer er ist. Und wenn wir nicht nur etwas über Gott wissen wollen, sondern auch und nicht nur wissen wollen, wer er ist und wie er ist, sondern wenn wir auch noch Kontakt, Beziehung zu ihm wollen, dann sagt die Bibel, brauchen wir den Heiligen Geist. Denn dieser Heilige Geist muss an uns wirken, muss uns innerlich offen machen für Gott, muss uns aufschließen. Und der Heilige Geist muss uns mit dem ewigen Gott verbinden. Und er muss den Glauben in unsere Herzen hineinlegen. Und da sind wir wieder beim Trinitatissonntag, Dreieinigkeitsfest. Wer etwas von Gott wissen will, wer Gott kennenlernen will, den Vater, wer den Vater kennenlernen will, der braucht den Sohn. Und wer zum Vater und zum Sohn Kontakt haben will, Beziehung haben will, der braucht den Heiligen Geist. Von uns aus wissen wir nicht, wer Gott ist. Wir können ihn nicht verstehen. Wir bleiben darauf angewiesen, dass er sich uns mitteilt. Und das hat er getan in Jesus. Und die Bibel bezeugt uns das. Das Geheimnis der Person Gottes. Zweitens, worüber staunt Paulus? Paulus staunt hier besonders über das Geheimnis der Wege Gottes. Dazu muss man eigentlich den Zusammenhang sich vor Augen stellen. Römerbrief Kapitel 11, am Schluss sind wir hier. Und in den Kapiteln 9 bis 11 ringt Paulus mit einem Thema, was ihn total innerlich beschäftigt. Ja, was ihn innerlich richtig mitnimmt. Und das Thema, mit dem er hier kämpft und sich beschäftigt, ist die Wege Gottes mit seinem Volk Israel und mit der Welt. Wie kann man das verstehen? Es treibt ihn besonders die Frage um, was ist eigentlich mit dem Volk Israel, mit den Juden, mit meinem Volk aus Paulus Sicht. Dieses Volk hat Gott doch erwählt, ausgewählt. Und damit man den Begriff Erwählung nicht sofort in den falschen Hals kriegt, muss man den immer mit dem Begriff Liebe verbinden. Liebe wählt immer aus. Liebe wendet sich ganz konkret Menschen zu. Es geht nie allgemein. Und indem ich jemanden liebe, wähle ich ihn aus. Das ist das Besondere, dass die Bibel sagt, Gott liebt jeden ganz persönlich. Aber auf seinem Weg durch die Geschichte hat Gott dieses Volk Israel in besonderer Weise geliebt und darum ausgewählt, herausgehoben. Nicht einfach für sich selbst, sondern um in dieser Welt ein Zeichen zu setzen. Dieses Volk sollte Gott und seine Liebe in dieser Welt bezeugen, vor der ganzen Welt. Und durch dieses Volk, das hatte Gott schon zu Abraham gesagt, sollen alle anderen beschenkt, gesegnet werden. Die ganze Geschichte kann man nicht nachzeichnen. Vieles schiefgegangen, vieles zerbrochen, Strafe, Neuanfang. Und dann irgendwann die Perspektive, es geht nur, indem Gott nochmal grundlegend neu eingreift und seinen Retter schickt. Und dann warten sie Jahrhunderte auf diesen Retter, den Messias. Und als er endlich erscheint, da wird er von der Mehrheit abgelehnt. Besonders die, die zu sagen haben, die Verantwortlichen, lehnen ihn ab. Ja, sie verurteilen ihn nach ihren eigenen Gesetzen, die sie ja von Gott haben, zum Tode als Gotteslästerer. Und dann spielen sie ihn der feindlichen Besatzungsmacht, den Römern, in die Hände, suchen die entsprechende Anklage. Wie kann man das jetzt so drehen, dass es auch für die Römer zu einem Todesurteil reicht? Und es gelingt. Und der, der eigentlich als der Retter gekommen ist, wird am Kreuz umgebracht. Und die Leute denken, damit haben wir das Richtige getan. Gott einen Gefallen getan. Und dann überlegt Paulus, was heißt das, dass dieses Volk ihn so abgelehnt hat? Und dann ist er auferstanden. Und Paulus denkt, wenn ich das weitergebe, dann müssen sie doch jetzt anfangen zu glauben und ihm zu vertrauen. Denn ich habe ja auch erst gedacht, dass er falsch war. Und er hat selbst erlebt, wie Gott ihn vom Gegenteil überzeugt hat vor Damaskus. Jesus, als der Auferstandene vom Himmel her ihm erschienen ist. Und dann erlebt er, wie die Menschen, die Juden, weiterhin diese Verkündigung ablehnen. Und dann fängt er darüber nachzudenken und sagt, ja, wie ist das denn? Gott hat doch ihnen was versprochen. Sind diese Versprechen jetzt hinfällig? Hat er dieses Volk jetzt endgültig fallen gelassen? Und dann erkennt er, nein, Gott lässt sein Wort nicht fallen. Gott nimmt seine Versprechen nicht zurück. Aber auch Gottes Versprechen funktionieren nicht einfach automatisch, ob jemand will oder nicht. Gottes Versprechen erfüllen sich nicht einfach pauschal, sondern Gott wählt immer aus. Und Gott erfüllt immer wieder aktuell seine Zusagen. Und kein Mensch kann Gott daraus einen Vorwurf machen, weil wir Menschen dazu weder berechtigt noch in der Lage sind. Weil wir können doch vor Gott nichts vorweisen, sind schuldig. Und Paulus erkennt, Gott bleibt sich und seinem Wort treu. Und zwar dadurch, dass er aus diesem großen Volk einige zum Glauben kommen lässt, einen Rest. Und darin erfüllt Gott sein Wort und seine Versprechen, denen, die an Jesus glauben. Und dann erkennt Paulus etwas weiteres. Weil die Juden Jesus ablehnen, gehen die Apostel zu den anderen Völkern, zu den Heiden. Und erzählen ihnen von dem, der gekommen ist, um die ganze Welt zu retten. Und erstaunlicherweise finden sie offene Ohren. Menschen kommen zum Glauben, finden in Jesus die Rettung und den Retter. Und Paulus erkennt, der Unglaube des Volkes Israel dient zum Heil für die Völker, für die ganze Welt. Gott geht einen Umweg darüber, dass sein Volk ihn ablehnt und sein Zeuge nicht sein kann. Darum geht Gott den Umweg über die anderen Völker. Und auch das hat wieder in Gottes Plan einen Sinn, nämlich durch den Glauben der anderen Völker sein eigenes Volk Israel eifersüchtig zu machen, sie dazu zu bringen, neu nach Gott zu suchen. Und dann liest Paulus weiter in der Schrift und er kommt zu einer Erkenntnis, die er nur als Geheimnis beschreiben kann und sagt, ja und dann am Ende, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist, wenn aus allen Völkern Menschen von Jesus gehört haben und ihn kennengelernt haben und sich ihm anvertraut haben, wenn das soweit ist, dann wird er sich nochmal in ganz neuer Weise seinem Volk Israel zuwenden. Und Paulus findet Worte, die davon reden, dass der Schöpfer, dass der Retter vom Himmel her kommt. Und dann merkt Paulus, ja, ich glaube, für mein Volk wird es so sein wie für mich, dass der wiederkommende Jesus dann ihnen begegnet und sie ihn erkennen. Und so hat Paulus im Studium der Schrift und im Nachdenken über Gott und sein Wirken einen ganz erstaunlichen Weg Gottes entdeckt. Und dieser Weg führt dazu, dass Paulus nur staunen kann. Gott, wie groß bist du? Wir können auch in unserem Leben manchmal Gottes Wege nicht so wirklich nachvollziehen und verstehen. Auch da gibt es Dinge, die rätselhaft bleiben. So wie es für Paulus rätselhaft war, warum die Juden Jesus ablehnen. Und so gibt es auch in unserem Leben manchmal Dinge, wo wir es nicht verstehen. Wie ist das? Wie passt das zusammen mit Gott und seinem guten Willen, den er doch für mich und mein Leben auch hat? Was will Gott jetzt? Und vielleicht stellt sich die Frage, die sich Paulus für Israel stellte, hat Gott mich fallen gelassen? Vielleicht, weil ich ungehorsam war, weil ich was falsch gemacht und falsche Wege gegangen bin? Kann ich mich denn wirklich auf Gottes Zusagen verlassen? Gelten sie mir überhaupt noch jetzt? Manchmal gibt Gott ganz konkrete Antworten auf solche Fragen, aber manchmal bleiben auch Fragen offen. Aber es bleibt gültig, was Gott gesagt hat. Und in manchen Rätseln unseres Lebens und in schwierigen Wegführungen bleibt uns nichts anderes als das, was Paulus auch von Gott sich sagen lassen musste. An einer ganz schwierigen Stelle seines Lebens. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das Geheimnis der Wege Gottes. Letzter Gedanke, das herrliche Ziel der Wege Gottes. Das ist nämlich das, worauf der Lobpreis von Paulus dann am Ende hinläuft. Nach allem Ringen, Fragen, Nachdenken, Bibel lesen, argumentieren, landet Paulus am Ende bei diesem Gedanken. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht, in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Gott stand am Anfang als der Schöpfer. Ihm verdanken wir alles. Unser Leben ist sein Geschenk. Die Gaben, die er uns gegeben hat, sind Aufforderungen, sie für ihn gewinnbringend einzusetzen. Gott stand am Anfang, von dem alles kommt. Aber er ist auch der, durch den alles besteht. Er ist heute da durch seinen Geist, erhält die Welt und erhält mich am Leben. Und er ist der, der am Ende steht und auf den das alles zuläuft. Jesus, der Herr. Vor dem sich am Ende, wie Paulus es im Philipperbrief schreibt, alle Knie beugen müssen im Himmel und auf Erden. Die einen freudig, weil sie ihn wiederentdecken, die anderen zähneknirschend, weil sie ihn eigentlich nie anerkennen wollten. Und dieser Gott wird das letzte Wort haben über unserem Leben, über dieser Welt. Das hat Paulus wiedererkannt und wiederentdeckt. Und darum kann er nur staunen und Gott anbeten und preisen. Wie ist das mit Gottes Ziel für mein Leben, für unser Leben? Paulus schreibt in demselben Brief, ein paar Kapitel vorher, was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Ratschluss berufen hat. Gott bringt uns auch persönlich ans Ziel, durch alle Irren und Wirrungen unseres Lebens, durch alle bleibenden Rätsel und offenen Fragen hindurch, bringt Gott uns ans Ziel. Nichts ist stärker als er, nichts darf uns aus seiner Hand reißen. Und wer erkannt hat, dass Gott uns liebt, wer diese Liebe entdeckt und angenommen hat und darauf mit eigener Liebe zu Gott und zu den Menschen antwortet, den bringt Gott durch. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge am Ende zum Guten werden und mitwirken dazu, dass wir in Gottes Welt ankommen. Das ist Gottes Ziel mit uns persönlich. Und was ist Gottes Ziel mit der ganzen Welt, mit den Menschen insgesamt? Paulus schreibt, 1. Timotheus Brief, denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Es ist also Gottes klarer Wille, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit über Gott und sich und die Welt erkennen. Es ist Gottes erklärtes Ziel, dass alle Menschen eine Lebens- und Liebesbeziehung zu Gott bekommen. Und so verdreht oder verbohrt Menschen heute sein müssen, wir müssen niemanden aufgeben. Es gibt Hoffnung für alle. Vater, du willst doch auch sein und ihr Heil. Also lass sie doch erkennen und annehmen. Aber auch hier gilt das, was ich vorher gesagt habe. Nichts passiert automatisch. Niemand wird gezwungen, weil man Liebe nicht erzwingen kann. Niemand wird im Reich Gottes am Ende in Gottes neuer Welt ankommen, weil er dazu gezwungen worden wäre. Nein, wer trotz aller Bemühungen Gottes in der Ablehnung beharrt, sich Gott verweigert, wer sich partout nicht auf Gottes Liebe einlassen will, sie nicht beantworten will, der bleibt am Ende auch draußen. Der schließt sich nämlich selber aus. Der bleibt verloren, obwohl Gott das nicht will. Ja, Gottes Wege sind an der Stelle auch erschreckend und rätselhaft. Aber darum ist die Zeit, die wir jetzt noch haben, für uns ganz persönlich als Gemeinde in dieser Welt so wichtig, dass möglichst viele Menschen von Gott hören, erfahren, wer er ist, wie er zu uns steht, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und dass wir einladen und Menschen auffordern, bleib doch nicht verschlossen, wenn du es bisher noch warst. Lass dich doch auf ihn ein. Öffne dein Leben für ihn. Und das Beste, was wir tun können, ist einfach nur selber einstimmen in dieses Lob Gottes. Und ich lade ein, dass wir einfach in der Stille noch einmal persönlich so diese Worte uns zu eigen machen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.